Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Die Welt ist am Ende, die Hoffnung bedeutungslos. Städte werden ausgelöscht, Schrapnell macht Musik. Wiesen mit menschlichem Blut rot gefärbt. Tote Menschen überall auf den Straßen.
Ein Lied über die dunkelste Zeit in Deutschland, als Faschismus und Krieg herrschten. Ein Computerspiel versucht, Nazi-Terror und Holocaust ernsthaft aufzubereiten, ohne Ballerei und Häuserkampf. Das ist eins unserer Themen, gleich mit Max Oppel im Studio. Willkommen zum Kompressor. Denken wir uns jetzt mal 85 Jahre zurück, als die Nazis die Macht übernahmen, als auch den letzten Optimisten klar wurde, dass Krieg und Vernichtung kommen werden. Im Computerspiel Through the Darkest of Times spielt man ein Mitglied einer Widerstandszelle in den 30er und 40er Jahren.
I remember when Adolf Hitler was appointed Chancellor in 1933, the masses cheered. But we were not among them. We knew that the times would be bad now. We knew that the Nazi threats were not empty. That those people meant what they said.
Tja, Through the Darkest of Times, das erste Game in Deutschland, in dem auch Hakenkreuze zu sehen sein sollen. Bisher war das ja eher geächtet und das erste, in dem man Nazis eben nicht als ja nur böse Fratzen abknallt oder als Kriegsstratege dann besiegen muss, sondern dass sich inhaltlich mit Antisemitismus und Holocaust auseinandersetzen will. Und Jörg Friedrich ist einer der Designer. Willkommen im Studio.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Through the Darkest of Times ist also noch im Werden, ist noch nicht auf dem Markt. Wie soll denn dann diese tiefere Auseinandersetzung stattfinden? Wie wollen Sie das erreichen? Woran arbeiten Sie da?
Also in Through the Darkest of Times spielt man einen Widerstandskämpfer oder eine Widerstandskämpferin und versucht, zivilen Widerstand gegen die Nazis zu organisieren. Das heißt, man versucht, Flugblätter zu verteilen, Slogans an die Wände zu malen, all solche Dinge. Und ich denke, was das Spiel besonders macht, ist, dass man es aus einer Position der Machtlosigkeit spielt. Denn die Nazis werden immer stärker sein. Ich werde also nie der Held sein, der mit seinem Gewehr da durchläuft und die letztendlich besiegen kann. Sondern es ist ganz klar, ich bin in der machtlosen Rolle, in der schwächeren Rolle. Das ist, denke ich, eine der Besonderheiten.
Und das heißt, mein Ende ist dann auch so gesehen vorprogrammiert, dass ich nicht gewinnen kann, als Widerstandskämpfer jedenfalls nicht, und dass ich möglicherweise sogar im KZ lande.
Ja, solche Dinge können passieren. Also es kann passieren, dass ich verhaftet werde, dass ich im KZ lande, dass ich verhört werde. All solche Situationen kann man im Spiel durchleben. Und insofern ist das Spiel ein bisschen ein Experiment, weil wir nämlich auch ausprobieren wollten, ob Spieler und Spielerinnen wirklich immer gewinnen müssen in einem Spiel oder ob es auch okay ist, eine besondere Erfahrung zu durchleben.
Die ich dann aber nicht zurückdrehen kann, verstehe ich das richtig? Also kann ich mich nicht befreien oder ich kann nicht zurück auf Null oder so gehen?
Richtig, genau. Also im Spiel, das Spiel läuft so ab, dass einmal getroffene Entscheidungen gelten. Also ich kann nicht die Geschichte verändern, ich kann nicht etwa mehrere Safe Games anlegen und dann nochmal versuchen, anders zu spielen, sondern es kann mir passieren, dass ich eben mit einer Entscheidung leben muss und auch eine Entscheidung, die einen tragischen Ausgang hat. Darf ich ein Beispiel bringen?
Ja, natürlich, klar.
Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, also es gibt ja eine zivile Widerstandsgruppe, das heißt, die haben auch ganz zivile Probleme. Also es kann zum Beispiel sein, dass eine Frau kommt und sagt, ich bin schwanger, ich will nicht mehr mitmachen. Und jetzt kann ich sagen, okay, dann mach halt nicht mehr mit, ist in Ordnung. Oder ich kann versuchen, weil es ist wichtig, also jedes Mitglied ist halt wichtig, ich habe nicht viele. Und ich kann versuchen, sie zu überreden, weiter mitzumachen. Und es kann sein, dieser Frau stößt was zu. Und dann wird der Rest der Gruppe auch sauer sein und sagen, oh mein Gott, was hast du da getan? Was bist du für ein Unmensch, dass du diese Entscheidung getroffen hast? Solche Dinge können eben passieren.
Das ist spannend. Das heißt, also man durchläuft auch so eine charakterliche Weiterentwicklung während des Spiels. Schöpfen Sie da aus authentischen Geschichten?
Ja, unbedingt, na klar. Wir haben sehr viel recherchiert, wir haben einmal sehr viel gelesen, wir sind aber auch, in Berlin hat man ja glücklicherweise sehr viele Museen und das Haus des Widerstands, wo man hingehen kann, Veranstaltungen mit, es gibt ja nicht mehr so viele Widerstandskämpfer, aber mit Angehörigen zum Teil, wo man hingehen kann. Und das haben wir eben recherchiert und wir haben eben versucht, diese zivilen Geschichten, diese kleinen Geschichten im Spiel erlebbar zu machen.
Ich stelle mir es trotzdem nicht einfach vor, weil ja eben das Spiel ja eben im Namen trägt. Also das heißt, man will was erreichen, nach Möglichkeit will man natürlich weiterkommen oder gewinnen und gleichzeitig hat man dann eben diese Tragik des Geschehens. Wie überwinden Sie das?
Naja, also das ist halt die Spannung, die es auch interessant macht, denke ich. Also zum einen hat man natürlich immer wieder Ziele, die man auch erfüllen kann. Also es kann einem gelingen, dass man mehr Unterstützer und Unterstützerinnen gewinnt. Man kann neue Leute treffen, die einem ermöglichen, neue Dinge zu tun. Man kann Menschen helfen, man kann ganz konkret Leute retten auch. Das ist auch auch eine Belohnung sozusagen, die ich habe. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich denke, dass Spieler wollen einen befriedigenden Abschluss ihres Spiels. Sie wollen nicht unbedingt gewinnen im Sinne von du bist der Beste, sondern sie wollen einfach nur, dass die Geschichte, die sie vielleicht erst selber geschrieben haben, dass die auf eine erfüllende Art und Weise endet. Und deswegen kriegt jeder Spieler einen Epilog am Ende, egal wie es ausgeht.
Zumindest setzen sie aber ein gewisses Reflexionsniveau voraus, das andere Spiele nicht unbedingt haben, wenn es um die Auseinandersetzung mit dieser Zeit geht. Also es gibt vielleicht noch das Beispiel Attentat 1942, was sich auch ernsthaft damit auseinandersetzt, aber zum Beispiel Wolfenstein, KZ-Manager oder andere, das sind natürlich Spiele, die die Nazis wirklich in der altbekannten Baller-Manier behandeln oder sogar ganz zynisch vorgehen und die Nazis als sozusagen einfach nur als Kriegspartei begreifen. Sie wollten sich davon auch ästhetisch absetzen und damit der Zuhörer das vielleicht jetzt ein bisschen klarer kriegt, wie haben Sie das gemacht?
Genau, also als wir uns angeschaut haben, wie stellen andere Spiele das Dritte Reich dar und den Zweiten Weltkrieg, hat uns nicht gefallen, dass viele Spiele eben im Prinzip die faschistische Ästhetik kopieren. Ne? Dass sie also, du hast die harten Kanten, die Formen, die Gesichter, die Adler, all diese Dinge. Und wir haben gesagt, das passt nicht zu einem antifaschistischen Spiel. Deswegen haben wir uns eben an antifaschistischen Künstlern und Künstlerinnen, also Leute wie Käthe Kollwitz oder Otte Dix oder auch John Hartfield orientiert und wir haben versucht, einen Artstil, ein bisschen plakativ, aber das war der Slogan, wir haben versucht, einen Artstil zu kreieren, den die Nazis verboten hätten.
Und da kommen aber die Hakenkreuze dann eben schon vor.
Ja, die sind Teil der Erzählung. Ne? Also es ist, wir haben vor der Änderung der USK-Freigabe haben wir versucht, das ohne zu erzählen und es ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig, Geschichte des Nationalsozialismus zu erzählen, wenn man ganz viele Dinge nicht sagen darf.
Das kann ich mir vorstellen. Andererseits, es hat sich ja eben auch die Auffassung geändert, dass man eben sagt, okay, Games und namentlich Serious Games sind eben Kulturgut und demzufolge haben sie auch dokumentarische oder Zwecke der Dokumentation nicht zuletzt und sollen authentisch sein. Wie ist denn das überhaupt gewesen bei der Recherche? Und das hört sich ja sehr aufwendig an. Wie konnten Sie die Zeit und das Geld aufwenden? Wer hat Ihnen geholfen?
Also wir haben erstmal die Zeit aufgewendet, ohne Geld zu haben. Das heißt, wir haben das für über ein Jahr neben der Arbeit gemacht, neben unseren eigentlichen Jobs und haben in der Zeit ein Konzept entwickelt, haben das eingereicht beim Medienbord Berlin-Brandenburg und haben dann eine Förderung gewonnen. Und die war hoch genug, um uns zu erlauben, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt Vollzeit. Und das machen wir seit April.
Und Sie tüfteln dann auch noch eine ganze Weile weiter. Worum geht es jetzt im Wesentlichen? Denn das Grundkonzept steht ja und Ihre Ästhetik, die Sie beschrieben haben, auch.
Genau, also das Spiel erzählt diese Geschichte in vier Kapiteln. Jedes Kapitel ist ein wichtiger Teil der nationalsozialistischen Diktatur. Das erste ist also die Machtergreifung, die sogenannte. Das zweite Kapitel ist der Höhepunkt der Macht, so nennen wir es. Das ist, spielt während der Olympiade. Das dritte Kapitel ist bei Kriegsausbruch, also es herrscht Krieg, aber Deutschland gewinnt. Und das letzte Kapitel ist eben Zusammenbruch. Deutschland ist kurz vor Kapitulation. Und alle Kapitel spielen sich etwas anders, erzählen andere Geschichten, erlauben andere Möglichkeiten. Und ich versuche eben mit meiner Gruppe bis zum Kriegsende, bis zur Kapitulation zu bestehen und die zusammenzuhalten.
Und da ist noch einige Vorarbeit notwendig, bis Sie das entwickelt haben. Was soll es kosten am Ende?
Also wir wissen noch keine genaue Zahl, kleinerer Indie-Preis, also sicher unter 20 Euro.
Gut, das hört sich auf jeden Fall nachvollziehbar und gut an. Vielen Dank, Jörg Friedrich, Spieleentwickler über seine Schöpfung Through the Darkest of Times. Danke, dass Sie da waren. From Hope to Nope hieß auch eine von uns im Deutschlandfunk Kultur durchaus positiv besprochene Ausstellung im Londoner Design Museum. Es ging um politische Protestbewegungen der letzten 10 Jahre. Und ausgerechnet diese Schau wurde zum Anlass für einen großen Aufschrei, weil das Design Museum seine Räume einem Rüstungsunternehmen zur Verfügung gestellt hat. Noch vor Ende der Ausstellung verlangten einige Künstler ihre Werke zurück. Ein Skandal. Nun geht die Debatte aktiv weiter. Kompressorautor Martin Hahn hat die wütenden Künstler am Wochenende bei ihren Diskussionen begleitet.
Wir stehen in der Halle eines städtischen Freizeitzentrums in Südlondon. Die Aktivistin Jess Worth und ihre Mitstreiter haben zu einer Podiumsdiskussion über ethische Finanzierung im Kunstbetrieb geladen. Bevor es ans Diskutieren geht, bittet Worth das Publikum zu einer kleinen Aufwärmübung.
Ihr müsst nichts sagen. Ihr antwortet, indem ihr auf dieser Linie Position bezieht.
Die Aktivistin, die sich gegen Spenden von Großkonzernen in der Kunst- und Kulturszene einsetzt, stellt die Teilnehmer entlang einer schwarzen Linie auf. Ein Ende steht für dafür, das andere für dagegen. Dann lässt Worth Aussagen bewerten.
So, the first statement is,
Kunstinstitutionen sollten Gelder von Rüstungsfirmen annehmen.
Alle wandern zum Dagegenpol. Was Worth hier verhandelt, ist keine Theorie. Die Aktivistin hatte selbst zur Ausstellung Hope to Nope beigetragen. Die Show des Londoner Design Museums beschäftigte sich mit politischer Protestkultur. Doch während die Ausstellung lief, stellte das Museum seine Räume für einen Empfang des italienischen Waffenproduzenten Leonardo zur Verfügung.
Das Museum diente als Kulisse, die dem Unternehmen wertvolle Legitimation verlieh. Wir finden es komplett unethisch, dass das Designmuseum oder irgendein Museum aktiv die Geschäfte von Rüstungsfirmen, Ölkonzernen oder Tabakunternehmen unterstützt.
Auch Künstler Charlie Waterhouse hatte der Designausstellung Werke zur Verfügung gestellt. Gemeinsam mit vielen anderen verlangte er seine Arbeiten kurz vor Ende der Ausstellung zurück.
Es ist absolut unglaublich. Wir versuchen in unserem Alltag gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen, setzen uns kritisch mit der Waffenindustrie, Öl und dreckigem Sponsoring auseinander, stellen unsere Kunstwerke für die Ausstellung zur Verfügung und dann dreht sich das Designmuseum um und hofiert Rüstungsunternehmen.
Das Designmuseum sieht das naturgemäß etwas anders. Die Aktivisten sollten sich besser an den Konzernen abarbeiten, nicht an dem Museum, heißt es in einem Statement. Wer seine Kunst aus den Ausstellungsräumen entferne, betreibe zudem Zensur und würde die freie Meinungsäußerung einschränken. Charlie Waterhouse organisierte daraufhin die Halle im Freizeitzentrum.
Wir haben eine neue Ausstellung organisiert, hier an diesem großartigen öffentlichen Ort in Brixton. Jeder kann hereinspazieren auf dem Weg zum Squash spielen, schwimmen oder Judo. Im Museum kostet die Ausstellung 12 Pfund, aber hier verlangen wir keinen Eintritt. Und wir bekommen so Besuch von Menschen, die normalerweise gar nicht in Kontakt kommen würden mit Kunst und Politik dieser Art.
Die Werke hier hängen an Bauzäunen. Einige waren vorher im Designmuseum zu sehen, andere Arbeiten sind neu dazugekommen. Sie kritisieren Öl- und Waffenkonzerne, Brexit und den Klimawandel. Immer wieder werden öffentliche Gelder für Kunst und Kultur zusammengestrichen. Das wissen auch Worth und ihre Mitstreiter. Das Designmuseum erhält nach eigenen Angaben nur 2% seiner Gelder aus öffentlichen Töpfen. Friss- oder Stirb-Argumente lassen Künstler wie Charlie Waterhouse aber nicht gelten.
Die meisten Künstler profitieren nicht von den Geldern der Sponsoren. Niemand in der Ausstellung Hope to Nope wurde bezahlt. Wenn die Leute also fragen, wie kann man das entwirren, sind die Künstler da nicht die Verlierer? Dann sage ich, sie haben es hier mit Menschen zu tun, die nichts zu verlieren haben.
Die andere Seite sitzt an diesem Nachmittag nicht mit auf dem Podium. Das Museum habe die Teilnahme abgesagt, so Jess Worth.
Which is a real shame.
Das ist schade, denn ein Teil des Problems von Finanzierungen ist, dass niemand darüber reden will. Die Leute finden das unangenehm. Aber wir müssen uns darüber unterhalten und wir müssen versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden.
Dass das geht, zeigen die Niederlande. Dort haben jüngst zwei große Museen ihre langjährige Zusammenarbeit mit dem Ölkonzern Shell beendet.
Wie konsequent müssen Museen, aber auch Künstler sein, wenn es um Geld von fragwürdigen Sponsoren geht? Martin Hahn war das über den Stand der Debatte nach dem Skandal um die Ausstellung From Hope to Nope.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Michael Mellinger.
Das legendäre italienische Modelabel Versace wird offenbar an den Modekonzern Michael Kors verkauft. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider berichtet, hat Kors eine Vereinbarung zur Übernahme der Kontrolle bei Versace unterzeichnet. Eine offizielle Ankündigung werde diese Woche folgen. Der Wert von Versace werde auf mindestens 2 Milliarden Dollar veranschlagt. Die Zeitung Corriere della Sera hatte berichtet, Donatella Versace, die Schwester von Firmengründer Gianni, habe für morgen eine Belegschaftsversammlung einberufen. Der Regisseur und Filmproduzent Ottokar Runze ist tot. Der gebürtige Berliner starb bereits am Samstag im Alter von 93 Jahren in Neustrelitz, wie seine Familie mitteilte. Runze stand 1950 das erste Mal selbst vor der Kamera und war bis 1992 auch ein vielbeschäftigter Synchronsprecher für Stars wie Tony Curtis, Alain Delon oder Anthony Perkins. Als Filmproduzent gründete Runze 2 Produktionsfirmen in Berlin und Hamburg und wurde 3-mal mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet, 1974 auf der Berlinale mit einem Silbernen Bären. Dennoch waren seine Filme wie »Der Lord von Barmbek« oder »Im Namen des Volkes« keine Kassenschlager, was Runze 1983 in einem Interview mit der Deutschen Welle so begründete.
Ich bin immer davon ausgegangen, was mich wirklich interessiert. Politik interessiert mich ungeheuer und meine Filme sind alle absolut in einem sehr, sehr strengen gesellschaftspolitischen Engagement zu sehen. Interessiert eben offensichtlich das Publikum genauso begrenzt nur, wie es den Kinobesitzer fast gar nicht interessiert.
Robert Schumann bekommt in Düsseldorf ein Museum, das dem Komponisten der Romantik endlich würdig und gerecht wird. Den Ausbau der bisherigen Gedenkstätte im ehemaligen Wohnhaus der Familie Schumann hat die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt nun endgültig abgesegnet. Wahrscheinlich im Oktober 2020 soll der rund 3,2 Millionen Euro teure Um- und Anbau des Hauses in der Bilkerstraße beendet sein. Was das Museum zeigen wird, sagte uns der Kulturdezernent von Düsseldorf, Hans-Georg Lohe.
Wir werden darstellen die persönlichen Situationen der Familie Schumann und man muss ja sagen, auch Clara Schumann war ja eine bedeutende Pianistin. Wir werden den jeweils einzelnen Räume Robert, Clara und auch den Kindern widmen und was für uns auch wichtig ist, eben den Bezug herstellen zu den Zeitgenossen von Robert Schumann. Wir wollen auch möglichst breite Bevölkerung erreichen, eben auch dadurch, dass wir mediale und Teilhabemöglichkeiten eben schaffen. Ich denke, das wird schon ganz spannend werden.
Monatelang war die Berliner Volksbühne in den Negativschlagzeilen. Heute gibt's wieder eine positive. Das Theater am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte hat sein Wahrzeichen wieder. Nach mehr als einem halben Jahr steht das berühmte Räuberrad, das jede Streichholzstachtel und jedes Programmheft des Theaters ziert, wieder vor dem Gebäude. Die Kulturverwaltung des Berliner Senats hat es für 25.000 Euro restaurieren lassen. Die Statik des Rades sei angepasst und seine Füße erneuert worden. Vielleicht ein Omen für die Volksbühne.
Top 5.
Wann machen One-Shot-Movies Sinn? Also Filme mit nur einer Kameraeinstellung. Naja, zum Beispiel, wenn es besonders real sein soll, dicht an die Figuren, die Atemlosigkeit der Handlung besonders spürbar sein soll. Aktuell ist Utøya, 22. Juli von Erik Poppe, so ein One-Shot-Film über das Massaker auf der norwegischen Insel Utøya vor 7 Jahren, der unter anderem für diese cineastische Form auch kritisiert wird, weil sie den Opfern nicht gerecht werde. Hartwig Tiegler hat sich One-Shot-Klassiker vorgenommen und eine Top 5 zusammengestellt.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Also gut, ich sage Action. Action!
Was passiert?
Keine Ahnung. Ich habe einfach Film gemacht.
Und zwar ohne.
Lust auf einen Film?
Platz 5. Cocktail für eine Leiche von Alfred Hitchcock. 1948.
Mutter aller One-Shot-Filme.
Aus diesem Glas hat David seinen letzten Schluck getrunken. Der Lebenszweck all dieser Davids erschöpft sich darin, Luft zu verdrängen. Und deshalb war er das perfekte Opfer für einen perfekten Mord.
2 Studenten wollen die Theorie vom perfekten Mord beweisen. Ihr Philosophielehrer, James Stewart, aber deckt den Mord an David auf. ohne einen Schnitt. Scheinbar inszenierte Hitchcock das Kammerspiel scheinbar, denn in jenen vordigitalen Zeiten konnte eine Filmrolle nur 10 Minuten aufzeichnen. Also fährt die Kamera auf den Anzug einer Figur und beginnt nach dem Schnitt mit dem Zurückfahren. Verdeckter Cut. Wir nehmen es nicht wahr. Später nannte Hitchcock das Verfahren idiotisch, wie hätte er den Schnitt als wesentliches ästhetisches Gestaltungsmittel eines Filmemachers aus der Hand geben können. Regisseure danach sahen eher die künstlerischen Möglichkeiten der Eine-Einstellung-Dramaturgie.
Ich öffne die Augen.
Platz 4.
Doch ich sehe nichts.
Russian Ark von Alexander Sokurov, 2002.
Merkwürdig. Wo bin ich hier?
300 Jahre russische Geschichte in einem Take von 92 Minuten. Eine Kamerafahrt durch die Petersburger Eremitage, vorbei an 2000 Komparsen in Kostümen. Aufgenommen auf einem 35 Kilo schweren Rekorder inklusive Akkus auf dem Rücken des Kameraassistenten, über Kabel verbunden mit der Steadicam des vor ihm laufenden Kameramannes. Russian Ark ist ein Fluss von Bildern, der die Vergangenheit und Gegenwart Russlands zum Diskurs über russische Identität im Spannungsfeld von Ost und West bündelt.
Platz 3. Birdman von Alejandro González Iñárritu, 2014.
Einst spielte er im Kino den Superhelden Birdman. Jetzt kämpft Reagan am Theater darum, seine Karriere wieder in Gang zu bringen. Allerdings nimmt der Birdman immer mehr Besitz von Reagans Innerem ein. Birdman, der Film, folgt also der Logik eines Traums, in dem alles, jeglicher Orts, jeglicher Realitätswechsel möglich ist, ohne sich um Logik zu scheren. Also alles kann in einem Fluss einer Einstellung geschehen. Trotzdem würde Birdman nicht so aus einem Guss wirken, ohne den grandiosen Sound des Jazz-Drummers Antonio Sanchez. Auf den Tönen der Trommel quasi schlittert der Birdman auf seine Abgründe zu, um sich am Ende vielleicht in die Luft zu erheben.
Rein!
Platz 2.
Passen Sie auf!
Die Tür ist gemeint.
Running Time von Josh Becker, 1997.
Ein technisch hilfreicher Dialogsatz in der Anfangsszene des Films. Denn als Carl kurz vor seiner Entlassung ins Büro des Gefängnisdirektors geht, ist es praktisch, dass die Tür noch auf ist, als Carl dann später wieder rausgeht und die Kamera ihm ja folgen muss. Denn One Shot.
Vielen Dank für alles.
Machen Sie die Tür hinter sich zu.
Danach.
Ihr wollt ein Ding drehen, stimmt's?
Nachdem der Überfall in die Hose gegangen ist, wird die Kamera um die Protagonisten herumtanzen. Oder einmal 100 Meter zurückfahren und Karl auf der Straße da, wo er steht, mit blutigem Arm zurücklassen. Denn irgendwie muss die Kamera ja hin zum verräterischen Kumpel. Die in einer 70-minütigen Einstellung erzählte Geschichte wirkt in Running Time zwar streckenweise wie ein cineastischer und holpriger Gag. Tatsächlich gibt es ungefähr 30 versteckte Schnitte, aber gleichzeitig ist dieser Schwarz-Weiß-Film natürlich eine liebevolle Verbeugung vor Altmeister Hitchcock.
Platz 1. Victoria von Sebastian Schipper, 2050.
Noch 136 Minuten bis zum Berliner Sonnenaufgang. Fiebrig, aufgeregt, hitzig, rastlos. Und dann fügt das Synonymwörterbuch zu fiebrig erstaunlicherweise noch hinzu, ununterbrochen. Aufs Kino übersetzt, eine Einstellung. Victoria, das ist die Stunde vor dem Verlust der Unschuld beim Banküberfall. Danach Absturz, Drama, Tod. Das Leben ist kein langer, ruhiger Fluss, sondern eine hektische Aneinanderreihung von Bildern und Eindrücken. Dank Digitaltechnik hat das Kino inzwischen keine Probleme, diese Weltsicht eben konsequent, ohne Schnitt, zu adaptieren. Am Ende haben wir uns aber auch vor Kameramann Stola Brandt-Gröflen zu verbeugen. Der musste den 2-Stunden-16-Minuten-Striemel von Victoria dreimal aufnehmen. Ein Marathonlauf ist gar nichts gegen die Arbeit eines One-Shot-Kameramanns in digitalen Zeiten.
Und Schnitt, die Top 5 der One-Shot-Filme von Hartwig Tegeler.
Fundstück.
1947 machte der amerikanische Komponist und Schriftsteller Paul Bowles die marokkanische Hafenstadt Tanger zu seiner Wahlheimat. In Kurzgeschichten und Reiseberichten hat er viele Beobachtungen von der Kultur des Landes festgehalten. Einige Passagen daraus sprach Bowles 1989 in das Mikrofon des Musikers Richard Horowitz für eine künstlerische Dokumentation über sich. Mit nur wenigen Worten und einem abschließenden Field Recording öffnet sich das Tor zu einer anderen Welt.
The river runs fast at the mouth, where the shore is made of the sky, and the wavelets curl inward fanwise from the sea. For the swimmer, There is no warning posted against the sharks that enter and patrol the channel. Sometime before sunset, birds come to stalk or scurry along the sandbar, but before dark, they are gone.
Paul Bowles, Points in Time, ein Kompressor-Fundstück von Paul Paulun. Das erste Festival der freien Musiktheaterszene Berlins hatte sich einiges vorgenommen in den vergangenen 4 Tagen. Zum Beispiel die abstrakte Formensprache des Musiktheaters, der klassischen Avantgarde zu überwinden und Methoden eines selbstreflektiven Neuenserzielens zu finden. Zitat aus dem Programm. Tja, ob das gelungen ist, Uwe Friedrichs war für uns unterwegs auf dem BAM, dem besagten Musiktheater-Festival. Und hier sind seine Eindrücke.
Es riecht nach gebratenem Lachs, nach Suppe und frischem Gebäck im Berliner Ackerstadtpalast. In Makiko Nishikazes Breakfast Opera wiederholen die Mitglieder des Ensembles Maulwerker Interviewausschnitte, zerdehnen die Vokale, rhythmisieren die Sprache, bringen die Zutaten eines banalen Frühstücks zum Klingen. Das hat Witz und Charme, spannt hungrige Zuschauer mit den Essensgerüchen lustvoll auf die Folter und ist hochmusikalisch, auch wenn die originelle Idee um etwa eine Viertelstunde überdehnt wird. Jedenfalls erfüllt die Breakfast Opera alle Kriterien, die Veranstalter Roland Quitt für die Teilnahme am Musiktheaterfestival BAM aufzählt.
Die Theaterformen, die wir zeigen, sind keine der Opernformen, sondern das ist ein Musiktheater, das mehr oder weniger einem modernen, performativen Theaterbegriff folgt, nicht mehr auf ein Illusionstheater, ein Kostümtheater zielt.
Oper mit Guckkastenbühne, Samtvorhang und Kronleuchter hatten die Veranstalter vom Verein Zeitgenössisches Musiktheater Berlin gar nicht im Sinn bei ihrer Leistungsschau der freien Gruppen. Sie verwandelten den Kern des Bezirks Mitte in ein Festivalareal und bespielten legendäre Orte der durch Gentrifizierung bedrohten Clubkultur. Das Ensemble Gamut Inc. ließ beispielsweise in einer Chill-Out-Lounge musikalische Bruchstücke aus romantischen Opern hören. Einen deutlichen Zug ins Größere zeigten Daniel Kötter und Hannes Seidel mit Land, Stadt, Fluss. Die Sophiensäle haben sie mit Rollrasen ausgelegt und eine Großleinwand aufgebaut. Das auf Decken kampierende Publikum beobachtet das Geschehen auf einem Bauernhof zwischen Frankfurt und Köln im Sommer. Ein meditatives Erlebnis wie Parsifal ohne Sänger. Und ohne Leitmotive, aber mit bemerkenswerter Sogwirkung, die dazu führt, dass die Zuschauer verblüffend lange ausharren. Das experimentelle Musiktheater zeigt einen auffälligen Hang zur Installation, zur bildenden Kunst, auch wenn eine Rückkehr des erzählenden Theaters sich zart andeutet. Es ist deshalb kein Wunder, dass Mariel Price ihre Videoarbeit Staring at the Bin in der Galerie Martin Mertens zeigt. Was zunächst aussieht wie eher zufällige Street Art unter dem Motto »Was passiert, wenn in einer Großstadt viele Menschen auf einen Mülleimer starren?« erweist sich bald als durchkomponiertes Gesamtkunstwerk.
Ich schreibe wirklich eine Partitur auf und die Musiker-Performer, die kriegen Noten und die müssen das auswendig lernen und dann das auf der Straße dann performen. Also ich sehe die ist auf jeden Fall als Musik, aber halt ohne Instrumente. Die Geräusche, die entstehen, sind dann Alltagsgeräusche, Schritte, Husten, Rollkoffer, alles Mögliche.
Die gedrängte Festivalatmosphäre, in der das Publikum hier etwas sah, dafür dort etwas verpasste, sich zwischendurch in dem kleinen Areal immer wieder auf dem Weg von einem Veranstaltungsort zum anderen traf, sorgte jedenfalls für einen regen Austausch und kontroverse Diskussionen. Veranstalter Roland Quitt:
Ich glaube, das ist für das neue Musiktheater im Moment noch nicht wirklich eine Schnittmenge zum Opernpublikum gibt. Unser Versuch mit diesem Festival ist ja tatsächlich der, diese Kunstform einem größeren Publikum mal vorzustellen und auch um ein größeres Publikum zu werben.
Having only black coffee for breakfast when I broke up with a boyfriend in 2005.
Eindrücke vom BAM in Berlin. Uwe Friedrichs war für uns da und das war der Kompressor für heute. Mein Name ist Max Oppe, ich verabschiede mich und freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten.